offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der nun in sein zweites Jahr als Löwenprofi geht. Er stammt aus Wien, ist früh von zu Hause nach Deutschland gezogen und im letzten Sommer aus Hoffenheim zu den Löwen gewechselt. Während das erste Jahr von Verletzungen geprägt war, hat er diese Saison schon mit seinen ersten Toren auf sich aufmerksam gemacht. Zudem ist er durch eine wirklich kuriose Geschichte im Trainingslager in Windisch-Garsten schon zu einer kleinen Legende geworden. Darüber und natürlich über seinen Werdegang und seine ersten Erfahrungen in München möchten wir sprechen. Und so sage ich, herzlich willkommen, Tim Linsbichler, schön, dass du da bist.
Servus, Mauer.
Ja, schön, dass du da bist. Über deinen Legendenstatus fast schon bei den Fans und dein Mythos, auch die Tore im Pokal, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Aber du weißt, vielleicht hast du die ein oder andere Folge im Podcast gehört, hier geht es um den Menschen und du hattest ja leider letztes Jahr noch nicht so die Möglichkeit, dich den Löwenfans auf dem Platz vorzustellen, auf dem Platz zu zeigen. Einige Verletzungen waren da und deswegen die Möglichkeit, hier am Mikro beim Löwen-Podcast dich als Mensch vorzustellen. Was für ein Mensch ist Tim Linsbichler?
Was für ein Mensch bin ich? Ich glaube, ein sehr zielstrebiger Mensch. Ich mache gerne Sport, auch in meiner Freizeit, bin viel Ski gefahren früher. Natürlich, wenn man aus Österreich kommt, sollte man das natürlich auch können. Ich verbringe aber auch sehr gerne viel Zeit mit der Familie und mit engen Freunden. Wahrscheinlich, weil ich halt mit 16 schon von zu Hause weggegangen bin. Und ja, ich muss jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, aber bin immer für einen guten Schmäh zu haben.
Dafür sind ja auch Österreicher bekannt, oder? Ich glaube, ja. Du kommst ja aus Wien, gell? Wiener Schmäh?
Genau, ja, Wiener Schmäh. Also es ist schon so, dass der Schmäh ein bisschen anders ist. Musste ich mich am Anfang auch ein bisschen dran gewöhnen, als ich nach Deutschland gezogen bin. Aber ich verstehe mich trotzdem auch mit den Deutschen sehr gut.
Was heißt denn eigentlich Schmäh übersetzt?
Schmäh ist ja, an guten Humor haben oder an Spaß haben, kann man unterschiedlich einsetzen, aber es war ein guter Schmäh, dann war so ein lustiger Witz oder hast einen guten Humor.
Und man sagt ja über die Wiener, dass sie ja nochmal einen ganz besonderen Schmäh haben, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben auch einen Dialekt, den man, ja, natürlich in verschiedenen Bundesländern hat man verschiedene Dialekte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wiener in Österreich so sehr gemocht werden, weil man vielleicht ein bisschen sagen, wir sind arrogant oder so. Aber wie gesagt, es ist schon was anderes, wenn man sich jetzt mit einem Wiener unterhält.
Jetzt gleich mal zu Beginn eine richtig schwere Frage. Was für ein Schmäh oder hat der Günter Gorenzel auch einen Schmäh als Österreicher?
Ja, natürlich.
Politisch korrekte Antwort. Aber hattest du schon vorher Kontakt auch zum Günther unter Österreichern?
Persönlich nicht. Also ich habe das erste Mal mit dem Günther Gorenzel Kontakt gehabt, als es geheißen hat, dass 1860 mich gerne haben würde und dass ich mich auch mal mit dem Trainer austauschen soll. Und da haben wir dann das erste Mal miteinander geschrieben und dann habe ich auch mit dem Trainer das erste Mal gefacetimed. Und das war sehr sympathisch und hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mich dann auch für die Löwen entschieden.
Lass uns da, das finde ich unfassbar spannend, lass uns da gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Erstmal zu dir, du bist in Wien geboren, bist dann durch die einzelnen Vereine, Post Wien, der Jugend, dann Rapid Wien und dann tatsächlich zu Hoffenheim. Also die ersten fußballerischen Schritte dann bei der Rapid. Sagt man der Rapid, bei Rapid?
Bei Rapid Wien, ja. Also ja, ich habe halt eigentlich erst bei Post SV begonnen. Mit 7 Jahren. Ich wollte eigentlich schon immer früher Fußball spielen, aber mein Vater hat gesagt, im Verein dann, wenn du 7 Jahre alt bist. Und das war dann eigentlich so eine Art Familienverein. Viele aus der Familie haben dort früher schon Fußball gespielt. Wir haben eine Bäckerfamilie, also wir haben auch eine eigene Bäckerei. Ah. Also jetzt nicht schon meine Familie, aber von meinem Vater, der Onkel.
Okay.
Und die haben die auch so ein bisschen gesponsert. Und dadurch bin ich dann halt auch dorthin gekommen, habe dort meine ersten Fußballschritte gemacht. Und bin dann, ich glaube nach 3 oder 4 Jahren habe ich zu Rapid gewechselt und war dort dann 6 Jahre, also von der U11 bis zur U16. sind wir auch Meister geworden in Österreich mit der U16, in der U15 Vizemeister. Und war schon eine richtig lässige Zeit. Und dann kam das Angebot von Hoffenheim, die mich schon ein bisschen länger beobachtet haben. Und dann bin ich da auch mal rausgeflogen und habe mir das Ganze angeschaut und war halt natürlich beeindruckt, wie die Infrastruktur dort ist. Und habe dort dann auch 4 Jahre gespielt, bevor ich jetzt dann zur 60 gewechselt habe.
Ja, genau. Jetzt letzte Woche hatte ich den U17-Trainer Felix Hirschnagel im Podcast und der hat gesagt, in der U17, da ist dann die Bundesliga, der erste Mal, dass als 17-Jähriger kannst du in Deutschland Bundesliga spielen. Aber das ist ja nicht national, also da gibt es ja nur eine Bundesliga Bayern oder Südwest.
Süd-Südwest heißt die, genau.
Und in Wien, in Österreich, ist das tatsächlich so, dass du mit 15 schon national spielst?
Ja, genau. Also es gibt nicht, ich glaube, es gibt in Deutschland 3 verschiedene. Süd-Südwest, Nord, West und Ost. Und in Österreich spielst du wirklich in den verschiedensten Bundesländern. Also natürlich die ganzen viele Vereine, die in der Bundesliga spielen, Austria Wien, Rapid, Salzburg, Sturm Graz sind da dabei. Und dann auch viele Leistungszentren, zum Beispiel NLZ St. Pölten zum Beispiel ist da dabei. Und da spielst wirklich gegen jeden. Und ich glaube, es sind 12 Mannschaften. Kannst auch gar nicht absteigen oder aufsteigen. Es sind jedes Jahr die gleichen Mannschaften. Und da spielt halt auch die U16 und die U18 spielen gegen den gleichen Gegner und fahren dann gemeinsam im Bus, wenn es ein Auswärtsspiel ist, dorthin. Und das war für mich auch neu, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass man absteigen kann und auch um die Meisterschaft spielt mit den Playoffs dann. Ja, war was Neues.
Ja, genau, aber es ist natürlich super organisiert dann. Also es klingt wirklich nach einem sehr guten Plan da.
Ja, es hat irrsinnig Spaß gemacht.
Und du hast natürlich auch einen Kontakt dann zu Älteren, kannst natürlich dann auch, wenn du da zusammen unterwegs bist, dir vielleicht ja auch das ein oder andere als Junge heranwachsender schon von den Älteren abschauen. Oder war das dann eher als 16-Jähriger?
Ja, es war ganz witzig. Ich war ja auch in einer Sportschule bei Rapid und da hast du dann auch mit den älteren Spielern natürlich viel Kontakt gehabt. Und wenn du jetzt 8 Stunden nach Vorarlberg gefahren bist, dann haben meine Eltern schon ab und zu gesagt, weil ich dann natürlich nach diesen 8 Stunden mich ein bisschen adaptiert habe an die älteren Spieler, wie meine Redensart jetzt ist. Und also man hat viel Kontakt gehabt, man hat viel Spaß gehabt und war cool.
Und dann hast du gesagt, du bist beobachtet worden von Hoffenheim, bist dann tatsächlich auch in die U17 gewechselt und hast dann ja wahrscheinlich auch Bundesliga gespielt.
Ja, genau. Also allein du hast halt gegen Stuttgart gespielt, gegen Bayern und das hat man halt früher bei Rapid nur bei Auslandsturnieren gespielt und da hast du es jedes Wochenende gehabt. Das war richtig cool.
Und mit der U19, das müsste dann mit der U19 gewesen sein, oder? Tatsächlich in der UEFA Youth League, also wenn man so will, Champions League gespielt.
Ja, das haben wir dazu verdanken, dass die Profis sich qualifiziert haben. Im ersten U19-Jahr sind wir Meister Süd-Südwest geworden und dann im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen Schalke ausgeschieden. Und im zweiten Jahr haben sich die Profis davor für die Champions League qualifiziert und somit durften wir in der Youth League teilnehmen. Und das waren Erfahrungen, die man in seinem Leben nicht vergessen wird.
Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir die mit den Löwen auch mal erreichen. Aber dazu müssten wir wahrscheinlich Champions League spielen, oder? Uns für die Champions League qualifizieren.
Das wäre doch mal ein großes Ziel, oder?
Ja, das ist ein großes Ziel, aber ich denke, das reicht. Das dauert mindestens noch, ich sag mal so drei Jahre vielleicht, oder?
Ja, dann wird es schnell gehen.
Du hast es in der Hand bzw. am Fuß, oder?
Ja, ich will mir jetzt keinen Druck machen, aber.
Ist das der Modus, dass man als Mannschaft in der Champions League mitspielt und dann ist die Youth Champions League dann auch?
Genau. Die U19 spielt dann halt von den Mannschaften, die sich qualifiziert haben. Und ich glaube, in dem Land, wo man Meister geworden ist, spielt man dann eine Qualifikation, wo man dann auch mitspielen darf.
Sehr interessant. Ja, tatsächlich ist es die Jugend bei mir schon einige Jahre her. Von daher lasse ich mir das immer wieder gerne von euch Jungen erklären. Du bist 21 und du hast gerade schon gesagt, du bist mit, ich glaube, 16.
Genau, mit 16, ja.
Aus dem Elternhaus raus. Wie sieht's aus mit der Schule? Hat das alles geklappt oder?
Ja, ich habe das deutsche Abitur, also nicht die österreichische Matura. Das deutsche Abitur habe ich geschafft. War eine Umstellung, weil das ganze Schulsystem in Deutschland anders abläuft. Aber wir hatten ein paar Nachhilfelehrer bei Hoffenheim und die haben uns da unter die Arme gegriffen. Und mit Lernaufwand und ein bisschen Disziplin hat man das schon schaffen können.
Bist du ein disziplinierter Mensch?
Würde ich schon sagen, ja. Also ja.
Wie zeigt sich das? Durch Extraschichten, durch einen strukturierten Tagesablauf, durch Konsequenz auch im Alltag?
Ja, Konsequenz im Alltag, allgemein Extraschichten. Ich schaue halt, dass ich mich nicht verletze, weil jetzt mit der Schambeinentzündung vom letzten Jahr, das will ich halt nicht mehr haben, dass ich so lange ausfalle. Und dass man halt seinen Körper pflegt, schaut, was tut einem gut, was einem nicht gut tut. Das sollte man differenzieren können, dass man da die richtigen Sachen macht. Und ja, ich habe halt schon früh alleine gelebt und habe dann auch angefangen zu kochen und mich auch damit ein bisschen beschäftigt. Und dass man da halt das Richtige oder das, was einem gut tut, auch kocht.
Dennis Dressel, einer deiner Kumpels ja auch in der Mannschaft, hat hier im Podcast erzählt, dass er während der Corona-Pandemie tatsächlich das Kochen für sich entdeckt hat.
Ja, das ist stark.
Aber du hast es ja schon vorher gekonnt.
Ja.
Aber wenn man aus einer Bäckerfamilie kommt, dann liegt es ja nahe, dass man auch mit Nahrung umgehen kann, oder?
Ja, Backen ist jetzt nicht so meins, aber Kochen macht schon Spaß.
War das irgendwann mal Thema, dass du tatsächlich einfach in der Familiendynastie das Gleiche übernimmst?
Nein, weil meine Familie, also mein Vater oder meine Mutter oder meine Schwester, haben damit auch nichts zu tun. Also, es ist wirklich die Familie vom Onkel, von meinem Vater. Also, nein.
Was sind denn deine Lieblingsgerichte oder was kannst du denn besonders gut kochen?
Also, ich liebe Bratkartoffeln. Lachs mache ich sehr gerne. Fisch, Fleisch. Also, ich brate sehr gerne Sachen an in der Pfanne, aber jetzt zum Beispiel Ofengemüse und so weiter, das taugt mir schon.
Du bist dann letztes Jahr nach München gekommen. Kanntest du München vorher schon?
Ich war davor erstaunlicherweise noch nie in München. Also wirklich nur, als wir gegen Bayern gespielt haben oder halt auch gegen 60 bei Hoffenheim. Aber jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt mal eine Stadttour gemacht habe, das war davor noch nie der Fall.
Wir Münchner gehen ja auch ganz gerne mal nach Wien für ein Wochenende. Andersrum dann scheinbar nicht.
Ja, ich war am Wochenende immer ausgeplant mit den ganzen Fußballspielen. Also.
Und wie war das dann am Anfang mit der Wohnungssuche? Hast du da direkt eine Wohnung gefunden? Oder?
Ich war am Anfang ein paar Wochen im Hotel. Dann habe ich Glück gehabt, dass eine Bekannte hier in München eine Dreizimmerwohnung hat und das Gästezimmer sozusagen frei war und ich dann halt auch schon gerne, also ein Mensch bin, der gerne in den eigenen vier Wänden ist und sich selber das Essen zubereiten kann und quasi sich nicht an andere Sachen richten muss. Und dann habe ich da eine Zeit lang gewohnt, einen Monat oder so, und dann habe ich auch schon relativ schnell eine Wohnung gefunden, die jetzt nah am Trainingsgelände liegt, aber auch öffentlich, aber man öffentlich auch gut in die Stadt kommen kann.
Und wo? Kann man nachfragen, wo? Also jetzt, ich muss jetzt nicht die Straße nennen, nicht, dass die ganzen Löwenfans
10 Minuten von hier, also Giesing ist das, oder Obergiesing.
Ah ja, also genau. Direkt im Herzen von München, oder?
In so Giesing. Schaut's aus.
Im Grünwalder Stadion hast du ja dann auch schon gespielt, hast du ja gesagt, als du in München warst. Und München dann relativ schnell erkannt oder kennengelernt. Wie gefällt es dir? Was sind so deine Lieblingsspots hier in München?
Ja, mir gefällt es sehr gut. Es ähnelt Wien sehr. Es ist eine sehr grüne Stadt, Wien auch. Mit der Isar, einen schönen Fluss, wo man sich entspannt hinsetzen kann und einfach mal sich ein bisschen was zum Essen mitnehmen kann und einfach mal ein bisschen abschalten kann und einfach die Zeit genießen. Also an der Isar bin ich sehr gerne, am Flaucher. Englischer Garten ist auch sehr entspannt. Und ja, ich glaube, ich sollte noch ein paar Restaurants erkunden. Da war ich noch nicht so tüchtig, war jetzt natürlich auch ein bisschen schwer mit Corona. Aber München ist schon eine sehr schöne Stadt.
Wie schaltest du dann ab mit dem Handy bzw. mit den AirPods im Ohr, Musik hören? Liest du dann in der Sonne? Oder wie kann man sich dann deine freien Nachmittage vorstellen?
Na, also ich bin eigentlich ein Mensch, wenn ich mich wohin lege, dann brauche ich nicht immer was. Also ich lege mich hin und mache einfach mal die Augen zu. Vielleicht schläft man mal ein oder döst dahin. Also einfach mal die Ruhe genießen, vielleicht die Vögel zwitschern hören oder einfach die Isar rauschen hören. aber ab und zu ist auch mal ein Buch dabei, wenn dann eher Biografien.
Okay.
Jetzt habe ich das Buch von Kobe Bryant gelesen, beziehungsweise bin dabei. Zlatan Ibrahimovic habe ich auch schon ein, zweimal durch. Also dann eher sowas.
Ist das dein Vorbild?
Ja, also ich habe den schon immer bewundert. Also von der Art her feiere ich ihn extrem. Und fußballerisch ist er natürlich ein Ausnahmespieler.
Absolut. Also da kann man wirklich nichts sagen. Aber er hat wahrscheinlich noch nie einen Doppelpack gegen Real Madrid erzielt, oder?
Das weiß ich nicht genau, aber... Das
dürftest du ihm dann voraus haben.
Ja, zwar in der Jugend, aber es war ein sehr cooles Gefühl.
Wie kam das? Das war in der Champions League, U19?
Genau, in der Youth League haben wir im... Das war das Achtelfinale? Ah nein, das Viertelfinale, Entschuldigung. Das Viertelfinale gegen Real Madrid. Ausverkauftes Stadion. Also wir haben im kleinen Stadion gespielt bei Hoffenheim, im Dietmar-Hopp-Stadion. Ja. Ich glaube 6.000 oder knapp 7.000 Zuschauer, wo auch Hoffenheim-Ultras dabei waren. Es hat geschüttet, das war ein Wahnsinn. Also der Platz ist wirklich versunken im Regen. Und ich glaube, die Real Madrid-Spieler sind damit gar nicht zurechtgekommen. Die haben zwei Gegentore bekommen, weil sie durch die Mitte gedribbelt haben im Feld. Und da war halt so eine Pfütze, dass der Ball liegen geblieben ist und wir gekontert haben. Und ja, ich bin da reingekommen, glaube ich, in der 60. Minute und habe dann ja, zwei Tore geschossen.
Im Kopf, Fuß?
Beide mit links, erstaunlicherweise. Einmal war abgefälscht und einmal war es ein Abstauber, also jetzt nichts Besonderes, aber es war, wo dann das ganze Stadion gejubelt hat und man sich einfach gefreut hat, dass man jetzt im Halbfinale steht von der Youth League mit der ganzen Mannschaft und man nach Nyon fliegen kann, war schon ein sehr besonderes Erlebnis.
War das so dein größter Erfolg auch bisher? Ich meine, du bist ja noch jung.
Ja, sportlich gesehen glaube ich schon. Also wie gesagt, wir sind einmal mit Hoffenheim süddeutscher Meister geworden. Und ich glaube, so den ersten Profivertrag vergisst man auch nicht, wo man den unterschrieben hat und wie. Ist auch was ganz Besonderes. Aber zwei Tore gegen Real Madrid in der Jugend, ich weiß nicht, ob das so viele behaupten können.
Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also da kannst du schon sehr, sehr stolz drauf sein. Und dann hast du ja gerade schon den Profivertrag angesprochen. Den hast du ja dann hier unterschrieben.
Genau.
Und auch zu einer Zeit, in der man letzten Sommer natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie noch sehr vorsichtig sein musste, Kontaktbeschränkungen etc. pp. Deswegen die ersten Kommunikationsversuche mit unserem Coach Michael Köhlner, hast du gesagt, per FaceTime.
Genau, es war per FaceTime. Also ich habe ja relativ spät unterschrieben. Sie sind gerade vom Trainingslager, glaube ich, zurückgekommen. Da waren dann zwei, drei Tage frei. Und er hat mich dann per FaceTime kontaktiert und dann haben wir 45 Minuten, eine Stunde gefacetimed, ausgetauscht. Er wollte wissen, wie ich als Mensch tick. Ich wollte ihn natürlich auch kennenlernen. Und ja, jetzt bin ich hier.
Das hat funktioniert, aber wie du als Mensch tickst, da hätte er gleich sagen können, Jan, ruf den Tim mal an, mach mal einen Podcast. Also du hast quasi menschlich überzeugt. Wie läuft denn so ein Gespräch ab? Hat er dir denn im Prinzip die gleichen Fragen gestellt wie ich jetzt gerade?
Nicht die gleichen Fragen. Also zuerst hat er sich mal vorgestellt, er hat sich gesagt, wie er sich das vorstellt. Und dann hat er mir Fragen gestellt, wie ich mich selber sehe als Fußballer, als Mensch, also auch als Mensch, so wie bei dir. Und was ich als meine Stärken sehe und was er für ein System gerne spielen würde, wo er mich sehen würde und so weiter. Und das hat mir taugt, ihm anscheinend auch. Und dann bin ich nach München und habe unterschrieben.
Wo siehst du denn deine Stärken?
Also ich glaube, ganz klar im Kopfballspiel. Im Bälle festmachen und dann ein Kontakt in der Box. Und ich setze auch gern andere Spieler in Szenen. Also da sehe ich meine Stärken.
Bist du so der klassische Stoßstürmer, der dann wie die Wand, so wie Sascha Mölders natürlich mit seinem Körper, da musst du noch ein paar Kilo drauflegen?
Ja, ich glaube also, da... Ein bisschen mehr Kilo wäre nicht so schlecht, aber klar, mit der Struktur, wenn man die Größe hat, dann sollte man da auch versuchen, seine Stärken ausspielen zu können. Aber ich versuche auch mitzuspielen, also du siehst mich jetzt nicht nur am 16er herumstehen und warten, bis der Ball endlich mal in die Box fliegt, sondern ich versuche auch mal einen Ball zu nehmen, klatschen lassen oder rausspielen und so weiter und weitergehen.
Bisher war es ja leider nur möglich, ich glaube im Freundschaftsspiel gegen Aalen bist du aufgelaufen. Und dann auch jetzt im Spiel, im Toto-Pokalspiel gegen Saas, gleich mal mit einem Doppelpack. Ich glaube, 3 Spiele, 3 Tore, müsste 100%. Ist das richtig?
Ja, 3 Spiele, 3 Tore, genau.
Weil gegen Birkenfeld musstest du ja nach 35 Minuten leider verletzungsbedingt
nochmal
runter.
Das war richtig bitter, da sind wir 6 Stunden hingefahren. Und dann habe ich einen Schlag ins Knie gekriegt und das ist halt ein bisschen angeschwollen und ich konnte mein Knie gar nicht mehr gescheit abbiegen und auch nicht mehr gescheit laufen. Also es hat mich schon richtig anzipft.
Wieso hast du denn den Elfmeter gegen Aalen geschossen? War das für dich? Hast du gesagt, jetzt leck mir am Arsch, jetzt muss ich auch mal was beweisen, mir selber beweisen. Ich möchte jetzt ankommen bei den Löwen nach diesem ersten unglücklich gelaufenen, verlaufenden Jahr mit den Verletzungen.
Na, selber beweisen musste ich mir nichts, aber ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Mit einem Doppelpass habe ich den, also ich habe ihn nicht rausgeholt, aber ich habe einen anderen Spieler in Szene gesetzt und der Ball lag da, ich bin da hingegangen und als ich den Ball in der Hand gehabt habe, ich gewusst, dass ich den jetzt halt reinhaue. Und ich glaube, noch ein paar andere wollten ihn schießen, aber jetzt in meinem ersten Spiel, das wollte ich mir doch nicht nehmen lassen, wenn ich ehrlich bin.
Absolut. Stürmer müssen Selbstbewusstsein haben und Selbstbewusstsein und die 2 Tore gegen Saas, Bayreuth, Kopfball,
sauber.
Und da hast du gleich schon gesagt, ja, man kann mich auch in Szene setzen, das 2. Tor, das zum 3-0. Wenn du den Ball mitnimmst, dann flach ins lange Eck, so hat man es gelernt, oder?
Ja, ich glaube schon. Also es war, wenn ich mich recht erinnere, Ball gewinne im Mittelfeld und dann eigentlich direkt nach vorne gespielt. Und ich habe ihn einmal mitgenommen und dann mit rechts flach ins linke Eck, glaube ich.
Jetzt haben wir natürlich die Problematik, dass wir den Podcast schon vor dem Spiel gegen Burghausen aufnehmen. Schauen wir mal, ob du gegen Burghausen wieder erfolgreich bist und dann deine Quote aufrechterhältst, oder?
Ja, hoffentlich.
Wir haben über Corona gesprochen und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du tatsächlich schon vor der Mannschaft geimpft wurdest.
Ja, genau. Ich habe mich schon vor Monaten angemeldet im Impfzentrum München, weil es nicht von Anfang an klar war, ob wir vom Verein geimpft werden können. Und dann habe ich 4-5 Wochen, bevor die Mannschaft geimpft wurde und bevor uns Bescheid gegeben worden ist, die erste Impfung erhalten. Und dann natürlich auch vor den anderen die 2. Impfung.
Ist das für dich auch ein Gefühl der Sicherheit, dass du dann einfach auch, ich meine, die Mannschaft wurde ja auch bis jetzt eigentlich extrem abgeschirmt, damit da auch gar nichts passiert und tatsächlich waren es auch eigentlich kaum Fälle auch im Mannschaftsumfeld bekannt. Demzufolge eigentlich alles richtig gemacht, kann man sagen.
Ja, ich glaube schon ganz gut, dass man als Mannschaft auch impfen haben lassen.
Und nach dem Trainingslager, glaube ich, wurde die Mannschaft doch dann alle ganz organisiert. Dann, das müsste dann Anfang Juli gewesen sein, ganz organisiert, dann geimpft. Und auch das ist ja einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Trainingslager, Stichwort Trainingslager, natürlich für dich zurück in die Heimat. Wie hast du dich wohlgefühlt beim Horst Dilly in Windischgarsten?
Ja, also das Hotel ist super, das Essen war richtig geil, der Trainingsplatz war super, war eine geile Stimmung. Ich habe mich wohlgefühlt, auch endlich mal mit der Mannschaft, jetzt war ich ein Jahr nur in der Reha und dann endlich mal mit der Mannschaft eine ganze Woche sein, das hat mir gut getan und Fußball spielen, das macht einfach nur Spaß.
Und da ist natürlich ein etwas passiert, was dich ja tatsächlich auch so ein bisschen medial auch wieder gepusht hat, sage ich jetzt mal, oder was eine lustige Geschichte um dich herum, um deine Person herum war. Das Trikot, es wurde ein Trikot geklaut. Erzähl mal du die Geschichte,
Das war Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie erlebt und ich glaube, die meisten haben das noch nicht erlebt. Ich bin da auf der Bank gesessen. Ich weiß gar nicht, ob das gegen Klagenfurt war oder gegen Ried. Ich glaube eher gegen Ried war das. Und es waren halt Fans zugelassen. Und ich bin da auf der Bank gesessen, neben unserem Tormann-Trainer und Co-Trainer. Und die Spieler sind sich dann aufwärmen gegangen und irgendwelche Fans hinter mir haben mich gefragt, ja, kannst du mir nicht ein Trikot geben? Und ich so, ja, tut mir leid, aber ich kann da kein Trikot von einem anderen Spieler geben, der muss ja jetzt spielen und meins ist jetzt nicht hier. Und also komm, mein Sohn, der ist so brav und der wünscht sich eins. Und ich so, ja, tut uns leid. Und dann hat unser Tormann-Trainer auch schon gesagt, dass das halt nicht geht. Und dann kommt die Mannschaft zurück vom Aufwärmen, die zweite Halbzeit spielen haben sollen. Und auf einmal fällt das Trikot von 18-Jährigen vom Julian Bell, der jetzt da im Trainingslager mit dabei war und jetzt spielen soll. Und der war, man hat die Verzweiflung in seinen Augen gesehen und das war, also das hat keiner verstanden, wo das Trikot jetzt ist. Und dann haben wir uns umgedreht und die Fans hinter uns haben gesagt, ja, der eine hat das Trikot genommen und ist weggegangen. Da hinten steht er. Und dann sind, ich glaube, unser Torwart drin aufgestanden und hat ihn zur Rede gestellt und er hat so getan, als würde er nichts wissen. Und ja, das Beste ist jetzt, dass der Julian Bell mit meinem Trikot aufgelaufen ist und ich noch nicht einmal mit dem Trikot davor aufgelaufen war. Also hat er dann mit meinem Trikot gespielt und also es war echt eine skurrile Szene.
Da war die Verwunderung groß, dass auf einmal Linz Bichler aufläuft, ja, obwohl er gar nicht spielt.
Das stimmt.
Und es war tatsächlich gegen Ried, weil ich kann mich da daran erinnern, ja, weil Ried, das war nämlich das erste Spiel mit dem neuen Auswärtstrikot.
Ja, genau, das kann gut sein.
Und das war wahrscheinlich schon vom ersten Tag an so begehrt.
Das Auswärtstrikot ist richtig geil, das taugt man auch sehr.
Haben wir uns sehr, sehr reingehängt, was das Design betrifft, ja. Ich bin auch sehr glücklich damit. Ja,
ist euch gelungen.
Ja, ich hoffe, den Löwenfans gefällt es auch und die Trikots dieses Jahr allgemein sind ja so ein bisschen in Anlehnung an die goldenen Zeiten auch mit Nike aus den 90er Jahren, das Heimtrikot. Und eben auch das Auswärtstrikot dunkelblau und gold. Möge es euch, möge es uns in dieser Saison viel Erfolg bringen.
Ja, das wäre geil.
Und habt ihr das Trikot dann noch bekommen? Nein, das Trikot war weg.
Ich weiß gar nicht, wie das dann geendet hat, aber einfach die Vorstellung, dass ein Fan, der jetzt jahrelang Mitglied ist, sich das Trikot da einfach nimmt, ist unvorstellbar. Und wie dann schlussendlich das Ganze ausgegangen ist, da weiß ich nichts.
Aber ich möchte mir gar nicht vorstellen, der arme Julian Bell, der dann da steht, der Michael Kölner wechselt ihn ein, du bist 18 Jahre, du freust dich, dass du hier bei den Löwen dabei bist, dass du bei den Profis dabei bist. Und dann wirst du noch eingewechselt und dann dieser Moment, wo du merkst, wo ist mein Trikot? Ich muss mir das grausam vorstellen.
Ich glaube, das war für ihn jetzt auch nicht so schön.
Musste er dann noch irgendwie in der Mannschaft was ausgeben, irgendwie so als Entschuldigung? Irgendwie?
Na, er kann ja nichts dafür. Also er hat jetzt nichts machen müssen.
Okay, also kam keine, aber der ein oder andere Spruch wird sicherlich vom Sascha Mölders oder von...
Ja, ich durfte mir ein bisschen anhören, dass jemand mit meinem Trikot aufgelaufen ist, obwohl ich noch nicht mal selber mit dem aufgelaufen bin. Also ich glaube, der Juli wurde eher ein bisschen in Ruhe gelassen.
Okay, fair enough. Das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, in Bayreuth war es auch so, dass du nach deinem Doppelpack direkt von den Fans, da wurde es ja sogar, glaube ich, mit Sprechchören gefeiert, oder? Du musstest Selfies machen und Unterschriften und...
Ja, also in Bayreuth waren ja einfach generell viele Löwenfans und nach dem Spiel sind viele Spieler hingegangen und man macht das ja auch gerne. Die fahren da 4-5 Stunden wohin und wollen dich kicken sehen und dass du dann nach dem Spiel da hingehst und mit denen ein bisschen quatscht und ein Selfie machst oder irgendwo was unterschreibst, das macht man ja gerne.
Ist das aber auf jeden Fall neu für dich, gell?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Es ist natürlich so, dass du jetzt eine Zeit leider miterlebst, in der wir noch nicht so viele Fans im Stadion haben dürfen. Es wird mehr, hoffentlich.
Ja, es ist schon eine brutale Stimmung, wenn man da im Stadion sitzt und jetzt sind, glaube ich, knapp 4.000 oder ein bisschen mehr im Stadion zugelassen. Also wenn da jetzt 15.000 sind und die Ultras noch dabei sind, dann, ich glaube, da kriegt man ja Ohrenschmerzen. Also die Stimmung ist so geil und es taugt einem einfach.
Definitiv. Das Grünwalder Stadion, das kann richtig, richtig laut sein und uns natürlich auch einen super Antrieb geben in einer Saison, die schwer genug wird. Was sagst du zum bisherigen Saisonverlauf?
Ja, also ich glaube, wir sind im Soll. Natürlich jetzt gegen Braunschweig hätten wir gern den Sieg nach Hause gebracht. Das ist ein unglückliches Gegentor in der letzten Minute. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt nicht verzweifeln. Also ist noch alles gut.
Und unter der Woche oder beziehungsweise am Wochenende ja auch DFB-Pokal-Auslosung.
Oh ja, gegen Schalke ist ein geiles Los.
Wie viele Anfragen hast du schon bekommen? Also bei mir sind sicherlich auch schon fast ein halbes Dutzend eingetrudelt.
Ich habe auch schon ein paar Anfragen bekommen, aber ich glaube, das ist gar nicht möglich, dass man irgendwelche Karten organisieren. Ich glaube, die sind schon alle weg.
Wahrscheinlich, ja. Also Schalke, Ende Oktober, Dienstagabend. Das wird ein richtig geiler, heißer Tanz.
Geiles Flutlichtspiel.
DFB-Pokal ist sowieso immer so eine Atmosphäre, die auch gegen Darmstadt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ehrlicherweise, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass wir dieses Elfmeterschießen dann für uns holen.
Nein, wir haben ja auch geil gespielt, wir haben alles reingehaut, wir haben Chancen gehabt und mir war klar, dass wir im Elfmeterschießen weiterkommen. Also ich hatte auch überhaupt keine Zweifel.
Hast du, weil wir haben vorhin über Zlatan Ibrahimovic gesprochen, gibt es sonst ein Idol, wo du sagst, hey, das ist mein absolutes Vorbild?
Ein absolutes Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, aber ich schaue mir gerne Spielertypen an, Spielertypen, denen ich ähneln könnte in Zukunft. Also zum Beispiel Giroud, Edin Dzeko. Das sind so Spieler, die mir sehr taugen. Früher war ich ja richtiger Peter Crouch-Fan, als ich jung war. Kann mich noch erinnern, bei FIFA habe ich immer Tottenham gespielt. Aber das sind so, wo ich halt auch versuche, mir ein bisschen was abzuschauen und wie bewegen sie dich oder wie schirmen sie den Ball ab. Da versuche ich ein bisschen was zu übernehmen.
Und wir hoffen natürlich, dass du jetzt dieses Jahr auch gesund bleibst. Es ist natürlich ja eine absolute schwere Zeit für dich ja auch gewesen letztes Jahr. Wie bist du damit umgegangen? Du kommst zu den Löwen, unterschreibst deinen ersten Profivertrag und willst es eigentlich nur loslegen und Gas geben und dir selbst und wie gesagt allen beweisen, ich bin hier und ich kann's. Und dann wirst du durch Verletzungen so zurück, ja, gebremst. Schlüsselbein war es, glaube ich, Schlüsselbein gebrochen.
Genau, vor 2 Jahren oder so habe ich mir mal das Schlüsselbein links gebrochen in einem Vorbereitungsspiel. War richtig unnötig. Und ja, jetzt mit der Schambeinentzündung, also ich konnte es gar nicht glauben, dass ich jetzt vom Schambein her Probleme habe. Jetzt habe ich da den Profivertrag unterschrieben und 3 Wochen oder 4 Wochen mittrainiert. Und dass es sich so lang zieht, das hat, glaube ich, auch keiner gedacht, dass das wirklich so lange dauert. Wie bin ich damit umgegangen? Ich hab halt immer vor Augen gehabt, dass ich halt zurückkommen will und dass ich zurückkomme und dass ich halt kräftiger und stärker zurückkommen möchte. Und ja, das hat mich da so ein bisschen angetrieben und klar gab es Zeiten, wo man ein bisschen mit gesenkterem Kopf herumgegangen ist, wo es einem nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber schlussendlich ist die Reha dann gut verlaufen und jetzt habe ich die Vorbereitung und eigentlich alles mitgemacht mit eigentlich fast keinen Problemen. Und jetzt hat es mal ab und zu gezwickt, aber jetzt nichts Dramatisches. Und ja, einfach mal wieder mit der Mannschaft zusammen sein und zu trainieren, das tut einfach einem auch viel mehr gut, als wenn man nur im Kraftraum ist und seine Übungen abarbeitet.
Ich stelle mir das wirklich fürchterlich vor. Du kommst zu einem neuen Verein und dann ist ja auch noch Corona. Und
das kam noch dazu, ja.
Darfst du wahrscheinlich noch nicht mal mit der Mannschaft so wirklich Kontakt haben, weil du ja auch als Verletzter dann vielleicht noch nicht direkt mit der Mannschaft trainierst, sondern zu anderen Zeiten trainierst. Und ich stelle mir das fürchterlich vor.
Also den Start habe ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt.
Wie sah denn dein Reha-Programm aus? Hast du das hier am Club gemacht?
Ja, zu Beginn habe ich es hier im Club gemacht und dann am Ende, wo es Richtung Krafttraining ging, habe ich das außerhalb gemacht. Und ja, ich habe halt viel Miniband und viel Krafttraining gemacht und dann kamen die läuferischen Schritte und dann mit dem Ball. Dann war ich mit dem Athletiktrainer draußen auf dem Platz und dann war ich schon wieder Vorbereitung.
Ja, dass du jetzt wieder fit bist, das ist natürlich fantastisch und dass es, glaube ich, mal ab und zu zwickt, das ist, glaube ich, normal. Michael Kölner wird ja auch sicherlich nicht nur Regenerationseinheiten machen. Ist das Training unter Michael Kölner besonders anstrengend oder wie kannst du das vergleichen auch zu deinen vorherigen Stationen?
Ich glaube, es liegt jetzt nicht nur am Trainer, sondern einfach generell am Herrenbereich, dass es anstrengender ist als in der Jugend. Aber ich glaube, wir verbringen schon viel Zeit draußen auf dem Platz und dass die Einheiten intensiv sind. Müssen sie aber halt auch sein, dass wir wollen ja ein hohes Tempo gehen im Spiel. Also es sind schon intensive Einheiten auf jeden Fall dabei.
Ja, der Herrenbereich, der ist da ist nicht gut Kirschen essen. Also da muss man schon Gas geben, damit man hier durchkommt. Aber Michael Kölner macht das ja sehr, sehr gut. Und wir alle hoffen und wünschen dir natürlich eine gute Saison. Und dann, du hast gerade schon gesagt, oder du hast im Vorgespräch gesagt, frag mich ja nicht, wie viele Tore ich schieße in der dritten Liga. Naja, drei hast du schon auf dem Konto. Zwei Pflichtspieltore, wenn man so will. Also könnten ja doch das ein oder andere noch dazukommen.
Ja, dass noch welche dazukommen, das will ich auf jeden Fall. Das wünsche ich mir sehr. Wie viele, das so eine Frage beantwortet man eher ungern.
Ja, wir sind hier ja bei den Löwen und wir sind da auch tendenziell eher sehr zurückhaltend, auch was Ziele betrifft. Ich glaube, letzte Saison haben wir vor dem letzten Spieltag gegen Ingolstadt noch nicht mal gesagt, dass wir aufsteigen wollen, Klammer auf, würden, Klammer zu.
Ja, es wäre schon richtig geil gewesen, wenn das letztes Jahr geklappt hätte. Leider hat es am letzten Spieltag dann nicht hingehaut, aber ja, was soll man machen? Wir versuchen es erneut.
Wir greifen nochmal an und ein neues Jahr, neues Glück, kann man sozusagen sagen, oder? Das ist wahrscheinlich auch dein persönliches Motto.
Ja, jetzt ist halt eine Saison, wo ich mitwirken darf, wo ich mitmachen darf oder mitmachen kann. Und neues Jahr, neues Glück, so könnte man es nennen.
Wer sind so deine Kumpels aus der Mannschaft?
Mit dem Ede oder mit dem Dennis verstehe ich mich ganz gut, mit dem Georg auch. Und ja, mit dem hat man schon immer wieder einen Schmäh.
Immer wieder beim Schmäh, gell? Und was macht ihr dann? Macht ihr auch von freien Nachmittagen, fahrt ihr in die Berge, geht ihr an den See, an die Isar, hast du ja vorhin schon gesagt?
Also gemeinsam jetzt in die Berge sind wir noch nicht gefahren, aber immer wieder mal was essen.
Sehr, sehr gut. So soll es sein. Und nach Wien kommst du wahrscheinlich auch mal an einem freien Wochenende mal wieder nach Hause. Wie oft fährst du so nach Wien zurück?
Ja, nach Wien jetzt eher weniger. Wenn wir 2 Tage frei haben, könnte man es schon machen, aber da würde ich eher mit dem Zug fahren. Und da ist man dann schon mal, sag ich mal, 4-5 Stunden unterwegs und dann wieder 4-5 Stunden zurück. Also eher, wenn wir mal ein paar Tage mehr frei haben.
Also bist du dann doch lieber hier in München und in der Region.
Genau.
Und genießt dann da die Ruhe und dann die kurze Pause vom Fußball. Erholung ist wichtig, aber Gas geben ist auch wichtig. Und deswegen würde ich sagen, geh mal Gas, geh mal in die neue Saison mit dir. Ich persönlich und wir Löwen alle wünschen dir natürlich eine verletzungsfreie Saison und wir freuen uns auf viel mehr Kopfballtore und
Tore. Hoffentlich auch Tore mit dem Fuß.
Mit links, meinetwegen auch, so wie gegen Real Madrid. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut.
Danke, dass ich da sein durfte.
Dich auch mal kennenzulernen. Wir haben uns jetzt auch noch nicht so oft gesprochen. Natürlich sieht man sich am Trainingsgelände, aber super, dass du da bist. Und dir persönlich alles Liebe und Gute auf die Löwen, auf eine gute Saison, würde ich sagen.
Danke, wir hauen rein.
Das war nun schon die 73. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Löwenprofi Tim Linzbichler. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus, Löwe.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.